Herzlich willkommen zurück zu Adeptus Geilmann und wir haben wieder eine Buchbesprechung am Start. Lang ist's her.
Und lang ist es auch her, dass ich gefühlt das Buch gehört habe. Zwischendurch habe ich Hell's Reach gelesen, richtig in meinen Händen gehalten und Orkboss weitergehört.
Und lange ist's her, seitdem du deinen Job machen musstest.
Deswegen, wir starten jetzt rein, aber ich bin wieder sehr auf dich angewiesen, dass du mich durch die Handlung durchführst und ich mich wieder erinnere. Wollen wir reingehen?
Ich meinte dann,
also ich weiß, was kommt. Okay, okay, 3, 2, 1.
Seelenjäger von Aaron Dimsky-Bone.
Der Titel war zu kurz.
Gelesen also, von jemandem, den wir nicht kennen.
Aber der so Medium war dieses Mal. Also
der sehr gewöhnungsbedürftig war nach dem ganz grandiosen Cloud des Horrors.
Also das war wirklich ein Downgrade, ne? Ich meine, das Hörbuch ist auch schon ein bisschen älter.
Ich würde sagen, gewöhnungsbedürftig. Es kommt lange nicht dran an Jean-Pierre Beck.
Und auch den Dark Imperium-Mann, dessen
auch nicht.
Namen ich leider vergessen
ja,
habe.
Ja, der das auch ganz großartig
David?
Macht. David M. Schulze?
Ja.
Genau.
Oder? Ja.
Die machen das Ganze.
Ja.
Ich muss sagen, der Nightlord-Sprecher ist
Jacobs.
Nicht.
Tom Jacobs ist für mich der Goat.
Absolut.
Ja.
Der Nightlord-Sprecher macht es nicht schlecht. Er macht es sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich dachte mir am Anfang, boah, Downgrade.
Ja.
Aber hintenrum dachte ich mir, sein monotones, ruhiges passte dann auch so ein bisschen. Ich habe seine monotone, ruhige Art, das zu lesen, voll gefühlt mit Talos.
Ja.
Also, man hat das Gefühl, ich hatte ein Bild von Talos beim Hören.
Aber dann würde ich sagen, wenn du schon Talos erwähnst, bevor wir reingehen, noch schnell der Hinweis, wenn ihr auch Bock auf ein paar geile Nightlords habt, vielleicht ein kleines Nemesis-Kill-Team oder so, dann schaut doch mal bei unserem Partner Games Island vorbei. Und da bekommt ihr mit dem Code GEILMANN 3% Rabatt auf eure Warhammer-Bestellung. Und außerdem gibt's mit dem Code beim Tabletop-Verkauf ganze 10%. Da könnt ihr gebrauchte Miniaturen reinshoppen und euch richtig ordentlich einen wegsparen. Affiliate-Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da doch einfach mal rein. Und wenn ihr uns so supporten wollt, ohne Warhammer zu kaufen, dann schaut mal auf Steady rein. Link ebenfalls in der Videobeschreibung. Da gibt's immer mal ein bisschen Behind-the-Scenes-Content. Mhm. Wir machen mal immer wieder mal eine Abstimmung. Da ist jetzt gerade die erste online für meine Armee, mit der ich in die Elfte rein starte. Und da versuchen wir euch so ein bisschen einzubeziehen. Und im Captain-Tier könnt ihr eine Buchbesprechung bestimmen.
Ja.
Da gibt's auch bald dann die erste Nachricht raus an unseren lieben Captain. Ich würde sagen, müssen wir groß eine Dramatis Personae machen? Eigentlich nicht, ne?
Nö, eigentlich nicht so wirklich. Ich glaube, wir gehen da einfach durch. Wichtig ist zu wissen, es ist halt von Aaron Dembski-Bone, der halt mit Dan Abnett so unser Liebling ist. Oder er ist dein Liebling. Ich halte halt noch die Fahne für Dan Abnett hoch. Ich habe aber auch jetzt beim Hell's Reach-Lesen wieder gemerkt, der Mann hat 40k verstanden.
Ja.
Der hat's durchgespielt. Ist grandios. Weil auch, gut, rede ich über Hell's Reach.
Wusstest du eigentlich, da haben wir da bei Black Legion noch drüber geredet. Das sollte ja eigentlich eine Trilogie werden, ne? Und da kann man zu den Nightlords-Büchern auch direkt sagen, also Seelenjäger ist der erste Band einer Trilogie. Falls ihr das nicht kennt, also ich glaube, es ist so eine der bekanntesten Buchreihen in 40k, irgendwie so nach Gaunt's Ghosts und sowas. Warum auch vielleicht Black Legion verschoben wurde oder noch nicht in dieser Trilogieform vollendet wurde, ist, weil Aaron Dembski-Bowden, ich glaube, seit 2022 so der Head of Narrative bei Games Workshop ist. Also der ist quasi der Mann, der hinter den Kulissen so ein bisschen die Fäden zieht,
cool.
Was in der Narrative von 40k so passiert.
Zu Recht, ja. Weil man merkt halt einfach, der hat's durchgespielt.
Ja.
Auch diesen Stil, dass er halt bei Horus, bei der Kralle des Horus war das ja schon so, oder Black Legion, die zwei Bücher, dass er halt diese Ich-Perspektive hat. Da verfolgt man ja den Iskander Kion. Und bei Hell's Reach hat er das tatsächlich gemixt. Du hast halt Abschnitte aus Grimaldus, wo Grimaldus dann wirklich so, ich werde auf dieser Welt sterben und ich guckte ihn böse an. Und dann hast du aber auch so einen Wechsel, wo du halt wieder aus einem erzählerischen Blick halt andere Perspektiven hast. Und ich dachte mir so, du hast den Bums 40k durchgespielt, du bist
ganz groß.
Ich glaube,
sogar das Thema Perspektiven hat Arendemski Bauden wahnsinnig gut verstanden. Ja. Also da werden wir auch jetzt im Laufe des Buches ein, zwei Mal an Momente kommen, wo man, glaube ich, sehr gut irgendwie so die Welt versteht, weil er es einfach schafft, irgendwie sehr gut aus verschiedenen Perspektiven so Geschehnisse zu beleuchten.
Genauso wie Dan Abnett es halt einfach schafft, einfach Charaktere nahbar zu schreiben und die halt in dieses verrückte Setting zu setzen. Ja. Und das ist halt einfach, da trennt sich halt die Spreu vom Weizen.
Und Seelenjäger ist halt eines der Bücher, die, glaube ich, für viele Arendemski Bauden auch so ein bisschen auf die Karte gepackt hat. Mhm. Also das ist jetzt lange nicht sein erstes Buch, aber ich glaube, dafür kennen ihn viele Leute, neben jetzt seiner Arbeit quasi an der Horus Heresy. Und
du merkst dem Buch nicht sein Alter an. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also wenn du das dir reinziehst und wir haben viel aktuelle Lore konsumiert, du merkst dem Buch nicht an, dass es uralt ist. Ich habe halt den direkten Vergleich mit Uriel Ventris, der ich lese hier den Sammelband, bin beim letzten Buch des Sammelbandes, also ich habe jetzt schon zwei Romane gelesen, bin jetzt mitten im dritten. Und da muss man einfach sagen, dem Buch merkst du halt einfach ultra an, dass es aus einer anderen Epoche kommt. Ja. Und das muss man Arendemski Bowden einfach lassen, dass man diese Bücher, die sind streckenweise 10, 12 und länger Jahre alt.
Ja.
Also so seine insgesamt Werke. Also ich glaube, die Black Legion kam ja 2017 oder 2016. Also da reden wir halt von knappen 10 Jahren. Und du merkst denen das Alter nicht so an. Klar, Uriel Ventris ist 23 Jahre.
2010 ist Seelenjäger.
16 Jahre. 16 Jahre und du merkst diese 16 Jahre null. Und das rechne ich dem Buch an.
Also, ich glaube, das Einzige, was man da zwischendurch mal merkt, ist, dass das Universum noch nicht so krass gefestigt ist, wie es jetzt ist. Also es ist alles noch ein bisschen mehr in so einem fließenden Zustand. Also ich glaube, wenn das Buch jetzt rauskommen würde, da kann man schon mal vorwegnehmen, wir treffen ja auf Abaddon und auf die Black Legion. Dann wäre wahrscheinlich so ein bisschen klarer benannt, wo das in der Narrative gerade stattfindet. Weil das ist hier so quasi aus so irgendeinem schwarzen Kreuzzug rausgegriffen. Es wird aber nicht so richtig, glaube ich, geklärt, welcher das ist und wo es gerade hinführt und so.
Aber die Szenerie begrenzt sich halt auf einen Planeten, der irgendwie wichtig ist. Und es kreist so um den Orbit und diesen Planeten rum. Ja. Und ich glaube, das ist halt dadurch auch so zeitlos, weil es sich halt wirklich auf sehr, sehr beschränkte Sachen oder Es nimmt die Lupe und geht ganz nah ran und du hast halt nicht solche Guy Haley, oh, guck mal hier der Primaris-Panzer, guck mal hier der Primaris, die Primaris-Einheit, guck mal hier drüben ist ein neues Modell, sondern es ist wirklich sehr fokussiert und in einem Guss und das macht es halt zeitlos. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, direkt zugreifen.
Unbedingt, ja. Unbedingt. Also da würde ich das auch sagen, stark. Wenn ihr das Buch noch nicht kennt und ihr habt nur einen Mühbock auf Chaos Space oder ein gutes 40k-Buch, pausiert jetzt den Podcast. Lest das Buch, hört das Buch und dann kommt ihr nochmal zurück.
Ja.
Weil das ist wirklich fantastisch.
Und das hat auch Hell's Reach genau das. Du kannst es auch Jahre später immer noch lesen und es passt sehr, sehr gut rein. Es ist zeitlos.
Gut, was mich auch tatsächlich sehr überrascht hat, noch eine Sache vorweg. Ich fand jetzt Seelenjäger und damit, das habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, es ist ein ziemlich guter Einstieg in die Lore. Weil viele Konzepte noch mal ein bisschen erklärt werden und das ein Buch aus der 40k-Narrative ist, die, finde ich, oft schwer greifbarer ist als die Heresy. Weil wenn du so bei der Heresy einsteigst, dann startest du halt auf jeden Fall mit dieser ersten Heresy-Trilogie und die schafft es dir so durch Perspektiven auch sehr gut zu vermitteln, was einen Astartes ausmacht.
Ja.
Und dann kannst du so grob durch die Heresy durchgehen und musst nicht alles lesen. Und ich finde, bei 40k ist es immer sehr schwierig, wo du anfängst, weil alles so nur lose verknüpft ist. Du hast sehr viele Schauplätze, sehr viele Konzepte, die irgendwie etabliert sind. Und das Buch nimmt sich immer wieder mal Zeit, diese Konzepte noch mal so ein bisschen zu erklären.
Und weil das Buch halt so reinzoomt, wie ich gerade gesagt habe, musst du halt nicht so die ganze Zeit. Du stellst dir nicht so oft die Frage, hey, was ist denn das jetzt?
Ja.
Also ich finde bei einem, zum Beispiel jetzt Guy Haley, wenn er so über die neue aktuelle Primaris-Zeit redet, ist da bist du ja die ganze Zeit so, hey, was ist denn jetzt ein Intercessor? Ja. Hey, was ist denn jetzt hier irgendwie der Panzer? Ah, was ist denn das jetzt hier? Oder was ist denn das für eine Fraktion? Weil da hast du das Gefühl, es zoomt so raus und muss halt irgendwie alles abgreifen.
Ja.
Und Seelenjäger ist aber so isoliert und so irgendwie reingezoomt ins Geschehen, dass du halt, wenn überhaupt mal googeln musst, okay, was sind Space Marine? Mhm. Ah, okay, und das ist ein normaler Mensch und der Rest erklärt sich.
Aber ich würde sogar behaupten,
und selbst das musst du nicht
das eigentlich nicht mehr machen. Also das ist wirklich einfach ein Roman, den kannst du auch einem Nicht-40K-Fan in die Hand drücken.
Tatsächlich
und das mit, ist ja jetzt wahrscheinlich dann für den nicht das krasseste Buch der Welt so.
Nee.
Aber man kann das sehr gut lesen einfach, weil du einfach durch die, das kann man ja schon mal sagen, wenn man eine menschliche Perspektive, durch die wird einem sehr gut erklärt, wie das Universum aufgebaut ist, was ein Space Marine ausmacht. Es werden zwischendurch mal so Konzepte sehr charmant nochmal in einem Nebensatz erklärt, wie zum Beispiel, es wird nochmal Bezug genommen auf die Primarchen. Und das ist jetzt aber auch nicht so, wenn man diese Informationen schon weiß, dann nerven die nicht. Also man hat dann nicht so ein Exposition-Chapter, wo dann irgendwie über Seiten erklärt wird, was jetzt die Verräterprimarchen sind, sondern es wird einfach in so einem Satz nochmal kurz zusammengefasst. Wenn man es schon weiß, stört's nicht. Wenn man es noch nicht weiß, kriegt man so ein bisschen Kontext und es wird nicht einfach so mit Namen um sich
geworfen. Und es macht Bock. Also das finde ich, also wenn die da anfangen, in ihrer Sprache zu sprechen, wenn die von ihrem Heimatplaneten sprechen, dann musst du jetzt nicht googeln und tief in die Recherche gehen, um zu verstehen, was da abgeht.
Ja.
Aber es macht so Bock, weil du dir denkst so, oh, okay, was heißt das überhaupt?
Es hat so was Mystisches so auch. Also es ist so, gerade, das ist auch ein Buch, das ich sehr früh in meiner 40K-Karriere gelesen habe. Das hat mich so ein bisschen zurückversetzt in die Jugendzeit, so das, wo 40K noch so ein bisschen, wo es noch neu für einen war, noch so mehr Magie hatte.
Ja.
Weil jetzt sind wir natürlich tief drin, da geht mal diese Magie manchmal auch verloren. Man hat sich jetzt durch eine Dawn of Fire durchgekämpft und so. Das heißt, man betrachtet Dinge auch kritischer.
Was
und das hat mich nochmal so ein bisschen da zurückgeholt.
Ganz kurz nochmal raus aus allem. Kleine Randnotiz, was mir gerade auffällt. Was haben wir an Bücher gefressen, seit wir den Kanal haben, oder? Was haben wir an Lore konsumiert? Wahnsinn.
Ja.
Gut, damit gehen wir rein, oder?
Ja. Es geht los mit Septimus, dem Sklaven von Talos, unserem Haupt-, also unserem Protagonisten. Talos ist ein Nightlord, Chaos Space Marine, wie man sich jetzt vielleicht schon ableiten konnte. Und Septimus ist sein siebter Sklave. Man muss aber sagen, dass man hier direkt auch am Anfang merkt, dass Sklave so fast schon das falsche Wort ist, weil die Nightlords überraschend menschlich umgehen. Also ist eher so ein, also ein verpflichteter Diener. Also ja, er ist schon ein Sklave, aber er hat auch irgendwie einen richtigen Job. Also er muss jetzt nicht die ganze Zeit nur buckeln, sondern er hat irgendwie auch ein paar Privilegien und er hält gerade Wache vor der Kammer von Talos, während Talos vertieft ist in Visionen. Denn Talos hat die Gabe des Nighthaunters, also von Conrad Curse, dem Primarchen der Nightlords, geerbt. Beziehungsweise da wird im Buch auch öfter mal drauf Bezug genommen, ob es jetzt eine Gabe oder ein Fluch ist. Denn er sieht immer wieder Teile der Zukunft, was ja auch dann dazu geführt hat, dass Conrad Curse sich hat umbringen lassen, weil er das nicht mehr ertragen hat, immer wieder diese Visionen zu sehen von dem Ausgang der Dinge.
Und er ist auch verwundbar in den Momenten.
Ja.
Also Talos hat dann wie so epileptische Anfälle, kann man schon sagen, wo er dann irgendwie mit dem Kopf die ganze Zeit gegen die Wand hämmert und da diese Vision hat und nicht er selbst ist. Und er muss auch, nachdem er so eine Vision bekommen hat, erstmal sich wieder orientieren und sagen, okay, was ist jetzt gerade hier passiert? Und deswegen steht er, das ist so, da werden wir so reingeworfen.
Ja.
Und du hast halt diese menschliche Perspektive, weil es halt dieser Diener ist, der diesen Halbgöttern zur Seite steht. Ja. Und diese Diener machen halt so, die säubern die Rüstung, die helfen beim Anlegen der Rüstung. Das hat schon wieder sehr was so Ritter-eskes, also wie so der Knappe. So
ein Knappe, ja.
Und er weiß halt auch er genießt halt so einen gewissen Schutz. Mhm. Er weiß aber auch, er ist halt der siebte Diener nicht ohne Grund, weil die anderen Diener halt hops gegangen sind.
Ja.
Das ist die Position, in der er sich befindet.
Was ich da super interessant fand an der ganzen Szene war, dass das Buch da sehr viele Ebenen aufmacht und direkt die Charaktere wahnsinnig spannend macht. Weil während Talos diese Visionen hat, kommen zwei Space Marines aus seinem Trupp vorbei. Ich habe mir die Namen notiert. Hast du die noch auf dem Schirm?
Nee, guck mal nach, weil da kann ich noch mal schnell was einschieben. Ja. Für die Zuhörer da draußen. Ich muss sagen, als ich in das Nightlord-Ding rein bin, ich wusste natürlich, es ist super gehypt. Und mein Kontakt mit Nightlords war tatsächlich bisher so, dass ich die natürlich von früher kannte, die Modelle. Dass ich bei Uriel Ventris erster Band ist das Intro halt ein Angriff der Nightlords. Wir hatten die bei der Dawn of Fire-Reihe, kommen Nightlords mal kurz vorbei. Und die waren immer fürchterlich, fürchterlich flach. Das war immer, wir sind irgendwie die schrecklichsten Schrecklichen und wir packen uns irgendwie die Haut von unseren Feinden auf die Rüstung. Und ich fand das so comically evil, so flach, so unfassbar scheiße, dass ich eine richtige Antipathie gegen Nightlords hatte, weil ich mir dachte, ihr seid alles, was ich an Chaos Space Marines super, super lame fand. Und ich war bevor ich angefangen habe, das Hörbuch zu hören, dachte ich mir, ich bin wirklich gespannt, wieso Leute das mögen, weil es sind nun mal Nightlords. Und in den ersten Minuten des Hörbuchs und dort die ersten Seiten wurde mir direkt bewusst, wieso die Leute das Nightlords-Ding lieben und abfeiern und wieso ich jetzt auch einen ganz anderen Blick habe auf Nightlords, weil, das können wir ja schon mal sagen, Septimus steht davor, dann kommen halt die Space Marines und es wird halt sofort klar, wie die Nightlords ticken und die kommen nicht aus dem Schatten gesprungen und machen Buh, hab bitte Angst vor uns, sondern die sind halt einfach ganz normale Dudes.
Weil das Spannende ist ja, dass die Nightlords neben der Alpha Legion so die einzige Verräterlegion sind, die nicht so völlig ans Chaos verloren sind. Also da gibt's ja auch nochmal so Abstufungen. Die Iron Warriors sind auch da ja eher so pragmatischer Natur, aber die haben ja noch diese Legionsstruktur und sind so, die machen da, also die geben sich auch den Mächten des Chaos so hin. Und um da das so ein bisschen einzuordnen, die Nightlords hier auf dem Schiff, die sind alles unterschiedliche Charaktere. Ja. Und die haben alle unterschiedliche Ansichten dazu. Und es ist eher so ein bisschen, naja, die waren halt dabei beim Bruderkrieg, so, die haben das Imperium mit verraten, aber die sind jetzt nicht danach ins Eye of Terror und haben gesagt, wir beten jetzt das Pantheon an, sondern es ist ein bisschen so eine Band of Misfits, die irgendwie auf diesem Schiff zusammen sind. Und es gibt welche, die sind so ein bisschen dem Chaos verfallen, aber es gibt auch welche, die wollen damit gar nichts zu tun haben. Und die sehen das auch als Makel an.
Aber Nightlords an anderer Stelle, ich meine, die Modelle, da hast du halt diese Fledermaus-esken Schädelhelme, die abgezogene Haut über den Rüstungen. Und dann hast du auch, jetzt fällt mir gerade ein, in der Siege gibt's auch eine Stelle, wo irgendwie die Nightlords, der erste auf der Mauer vom imperialen Palast ist halt ein Nightlord, der kämpft dann gegen den Blood Angel. Und da ist es auch so, ich bin von einem Dämon besessen, ich bin so übertrieben böse und fall dann von der Mauer runter. Und ich fand's halt immer nur so, boah, ihr seid echt lame, ihr seid halt echt scheiße. Und das hat mich tatsächlich geheilt, wo ich mir dachte, auch Talos, wie wir ihn dann später kennenlernen werden, hat mich wirklich so ein bisschen reingewaschen. Und ich dachte mir, Nightlords ist eigentlich sau, sau cool.
Ich glaube, was da nochmal wichtig ist, vielleicht jetzt zu erwähnen, wo du auch so ein bisschen diesen Look der Modelle und so angesprochen hast, dass das schon sehr stark zur Identität von denen dazugehört. Aber dass das viel mit Conrad Curse zusammenhängt und seiner Backstory. Das können wir, glaube ich, ein bisschen vorwegnehmen. Weil
was
das
ja so ein bisschen Batman ist.
Genau.
Und das habe ich nie verstanden, weil ich bin ein riesen Batman-Fan. Ich habe Batman-Comics zu Hause im Regal und war halt irgendwie Kindheit, Jugend immer so Batman-Fan. Mhm. Ganz groß. Und ich dachte mir immer so, weil ich dann immer diesen Batman-Vergleich hatte, dachte ich mir, na, wenn er denn so nur so wäre, dann fänd ich's ja super cool. Und das Buch hat's mir dann irgendwie auch nochmal schmackhaft gemacht, auch so von dem ganzen, da kommen wir nochmal expliziter jetzt in der Folge zu, so dieses Schiff in Dunkelheit. Und es ist ein bisschen vielleicht cringy, aber es hat für mich einen Sweet Spot gefunden.
Ja.
Ich fand's total nice mit den Codes, in denen die reden. Wenn die dann sagen, so in Mitternacht gewandet, heißt halt einfach, zieh deine Rüstung an, wir ziehen in die Schlacht. Da war ich schon so ein bisschen so, ja, es ist edgy, aber es trifft einen weichen Punkt, wo ich sage, das ist cool.
Ich würde, glaube ich, damit wir so ein bisschen die Nightlords besser in den Kontext setzen können, würde ich den ersten, die erste Conrad Curse Erklärung so ein bisschen vorwegnehmen, weil Talos öfter mal der Donald Gruß, das ist alte Folge.
Ja, alte Folge.
Die OGs wissen's. Weil Talos hat immer mal wieder so Visionen, wo man dann auch teilweise ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte der Nightlords und Conrad Curse erfährt. Und Conrad Curse Was spannend an ihm ist, ist, dass er der einzige Primarch ist, der so völlig auf sich allein gestellt war, weil er ist auf einem Planeten gelandet, der so eine riesen Hive-City hat. Also es ist ein bisschen wie Gotham einfach.
Gotham, ja.
Also so das Verbrechen regiert, alles ist total
korrupt. Es gibt keine Sonne, es ist dunkel die ganze Zeit.
Genau, Nostromo. Ich muss nicht mehr zusammen, oder ist es Nostramo? Nee, weil Nostromo ist das Schiff bei Alien und Nostramo ist der Planet.
Ja.
Genau. Und so selbst ein Angron war dann irgendwie in diesem Kontext von diesen Gladiatorenkämpfen und hatte irgendwie feste Regeln. Und Conrad Curse ist als Kind so komplett alleine aufgewachsen und hat halt deswegen auch so einen kranken Knacks, weil er immer dieses Verbrechen mitbekommen hat und daran was ändern wollte, weil er irgendwie einen starken Gerechtigkeitssinn hat und dann gemerkt hat, am effektivsten ist es, dieses Verbrechen dem Einhalt zu gebieten ist, wenn ich mit Furcht herrsche. Ja. Und da hat er auch seinen Spitznamen der Nighthaunter bekommen, weil er dann angefangen hat, die Verbrecher auf grausamste Art und Weise umzubringen, um halt Exempel zu statuieren.
Was halt super Batmanig ist, bis auf das Töten. Ja. Und ich finde, es wird in dem Buch nicht so beschrieben, aber ich hatte sofort so eine metallene Hive City Blade Runner Metropole im Kopf. So, wo alles irgendwie total abgefuckt ist und es hat in meinem Kopf so, es regnet in dieser Gasse und er beobachtet ja, das ist ja das erste Auftreten von ihm, er ist noch Teenie oder was man halt als Teenie-Primarch beschreiben könnte und er hatte keine sozialen Kontakte, er hat halt immer im Schatten gelebt, in der Dunkelheit, hat sich irgendwie von Ratten ernährt, so gefühlt und er steht da und er beobachtet dieses Verbrechen und irgendwie so sein Primarchenhirn checkt schon, so sein Imperator gemixtes Primarchenhirn checkt, das ist Unrecht, was passiert. Ja. Aber er hat halt keinerlei Sozialkontakte gehabt oder soziale Erziehung, um da adäquat drauf zu antworten. Ja. Also zerfetzt er halt einfach in seiner Primarchenpower die Täter und lernt daraus, okay, ich will das nicht sehen, ich möchte diese Verbrechen nicht einfach hinnehmen und ich töte.
Ja.
Und das fand ich so. Da hatte man so eine Hinterhofgasse, so eine Mülltonnengasse und es regnet und so ein Gotham-Batman-Vibe. Das hat mich irgendwie gekriegt.
Mich auch, also total. Ich finde auch Conrad Curse super cool, einfach wegen diesen Nightlords-Büchern, weil er da so einen coolen Kontext bekommt. Und was das Spannende daran ist, finde ich, Conrad Curse ist so das plakativste Beispiel dafür, wie die Primarchen immer so ein etwas twisted Aspekt des Imperators sind, dadurch, wie die halt aufgewachsen sind und gerade die Chaos-Primarchen, also die Verräter-Primarchen, alle nochmal so extra flawed sind. Also das einfach, weil Conrad Curse diesen starken Gerechtigkeitssinn hat, er das dann daraus gezogen hat.
Voll, und da muss ich dich jetzt nochmal fragen, weil ich hab's nicht mehr so krass präsent. Ich glaube, es wird im Buch sogar erwähnt, dass er das so instinktiv halt weiß. Und das ist genau das, was du sagst. Also der Imperator hat irgendwie ihn in der Genkammer zusammengemixt. Und er hatte ja dadurch, dass er keine Erziehung genossen hat und keine Sozialkontakte hatte, kann man es nur auf so einen Instinkt zurückführen. Das heißt, er wusste, das ist gerade falsch, das ist ein Verbrechen und ich muss dagegen vorgehen. Das ist halt bei ihm einprogrammiert. Das hat er nicht irgendwie gesellschaftlich gelernt.
Und er hat dann aber halt quasi diesen anderen, dadurch, dass er halt auf Nostramo groß geworden ist, hat er halt dann diese Schlösser daraus gezogen, dass diese Furcht das Mittel ist, um das zu kontrollieren. Und deswegen sind die Nightlords so, wie sie sind. Und deswegen sehen die auch so aus, weil das die Lehren des Primarchen sind quasi. Und er gesagt hat, ey, es ist nicht geil, aber wir sind dafür da, diese Drecksarbeit zu machen. Und das ist unsere Aufgabe, mit Furcht quasi für Gerechtigkeit zu sorgen.
Und es wird auch aufgegriffen, dass das deren Kampfdoktrine ist und auch irgendwie, dass sie halt sagen, da kommen wir später dazu, es gibt halt Kampfeinsätze, wo sie ganz aktiv sagen, das ist nicht unser Kampfeinsatz, weil hier ist rohe Gewalt irgendwie vonnöten, aber das ist nicht unser Stil, wir verbreiten Angst und das ist ein großes Thema und das ist auch das, was du gesagt hast, dass ein Primarch immer irgendwie einen Charakter vom Imperator darstellt, in einer twisted Form. Und bei Conrad Curse ist es halt das Ding, der Imperator macht ja nichts anderes, außer dominant sich an die Spitze der Menschheit zu stellen und auch ganz klar zu sagen, wer gegen mich ist, der wird halt beseitigt. Das macht ja der Imperator genauso. Ja. Er nennt es halt keine Angst, aber im Grunde genommen haben die Leute ja Respekt bis hin zur Angst vor dem Imperator und folgen ihm deswegen auf diesem Weg.
Ja.
Und er und der Nighthunter, der zieht es halt nochmal auf 180,
ja,
indem er halt, und das war ja dann am Ende der Konflikt, dass er halt gesagt hat, das ist doch genau das, was das Imperium braucht und genau das, was du machen musst und das, was wir im 41. Jahrtausend halt am Ende haben. Die Leute benehmen sich ja auf ihren Planeten, weil sie Angst haben vor der Inquisition, weil sie Angst haben vor den Repressionen, die dann passieren, ja, vor einem Exterminatus. Deswegen sind ja die meisten Planeten irgendwie konform zum Imperium, ja, aus Angst. Also der hatte absolut recht und wurde aber daraus, obwohl er recht hat, wurde er dann irgendwie in die Verräterecke gestellt. Das wird im Buch auch nochmal so ein, ja, bisschen aufgemacht, dass die das halt null gerafft haben, ja, wieso sie jetzt die Bösen sein sollen.
Ja.
Das ist super spannend.
Ja, auf jeden Fall, ja, ja, ja. Und genau, gehen wir mal zurück zum Start des Buches,
mhm,
weil Septimus hält dann Wache vor der Kammer und jetzt habe ich die Namen, Syrion und Mercutian,
mhm,
kommen ihn dann besuchen und fragen, wie es aussieht, weil die sind an ihrem Ziel angekommen, die sind auf einer Mission und Septimus erzählt dann, dass Xal auch vorher schon da war, der ein anderer Nightlord ist und Xal ist so ein bisschen so gerade heraus, hat keinen Humor, mhm, ist immer sehr cholerisch irgendwie auch.
Das war so ein bisschen der Kumpel von Talos, oder? So der Vertraute, war das der
Xal? Ja, das ist eher, also Syrion ist so, glaube ich, so der, sein Direktor.
Ja, ja, okay, also so dann habe ich die verwechselt.
Syrion, mhm, ist so ein bisschen, der macht auch mal einen Witz und hat ein bisschen, mhm, eine menschliche Seite und Mercutian ist so ein bisschen ruhiger und gemäßigter. Xal ist halt so dieser trockene, mhm, eher cholerische Typ. Und dann gibt's noch Usas, der langsam zum Kornberserker wird und quasi immer das wieder so Aussetzer hat.
Ja,
ja,
weil man das halt, da müssen wir nicht zu viel springen, ja, aber zu Usas will ich dann noch mal was sagen. Ja.
Und das fand ich total schön gemacht, weil aus Septimus' Perspektive riecht er dann schon irgendwie den Geruch der Astartes und merkt, mhm, wie die den Gang runterkommen. Und du hast direkt so vermittelt bekommen, wie so das Verhältnis ist von einem normalen Menschen, mhm, zu einem Astartes. Aber gleichzeitig mit Talos, dass er so verletzlich ist in dieser Situation, ja, hast du auch direkt mitbekommen, die sind auch trotzdem nicht ohne Makel. Und das ist, mhm, irgendwie, das sind auch nicht so diese Supersoldaten, die jetzt einfach reingehen und alles machen und die nichts berührt, ja, sondern du hast direkt so eine große Bandbreite an Charaktereigenschaften und Emotionen abgedeckt. Und das wirklich halt in so ein paar Seiten, das fand ich ganz fantastisch, mhm, als ich es jetzt nochmal gelesen habe, wie toll das irgendwie dieses Universum beschreibt und was diesen Kontrast zwischen einem Astartes und einem Menschen ausmacht.
Und das Buch, finde ich, macht das ganz toll, weil du hast aus der Sicht von Septimus, er redet ja von so, die Halbgötter kommen. Ich sehe hier überhaupt nichts, ja, weil alles ist dunkel und die können mich sehen, die können durch die Dunkelheit blicken, die sind auf einem ganz anderen Level, die sind nicht mehr menschlich, so. Du hast immer die Perspektive, dann lernst du aber diese Halbgötter auch so ein bisschen kennen,
ja,
und merkst halt, naja, so ganz unmenschlich sind sie halt nicht,
ja,
sondern die sind irgendwie in einem ganz speziellen Spot, die haben irgendwie ihren Struggle, jeder geht da irgendwie so seinen eigenen Weg. Und das, was du sagst, so diese verschiedenen Charaktere,
ja,
und auch das, was du sagst, dass nicht jeder Nightlord ist dem Chaos verfallen, sondern, ja, ist auch eher auf einer Verräterbasis. Da könnte ich jetzt zum Beispiel direkt zu Usas gehen, der halt so ein bisschen von Anfang an eher der ruppige Typ ist,
ja,
der halt vieles mit Waffengewalt klärt. Und dann hat man so das Gefühl, dass er fast schon unwillkürlich zum Chaos übergeht oder zum, mhm, Anbeten der Götter und dass es so ein schleichender Prozess ist, bis, ja, er dann halt irgendwie völlig am Durchdrehen ist und so langsam zum Kornberserker, ja, wird. Und man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass das eine bewusste Entscheidung von ihm ist, sondern dass er ein bisschen zu dumm ist, um sich nicht verleiten zu lassen.
Ja.
Das Gefühl hatte ich.
Dann landen die Nightlords auf einem Bruchstück von Nostramo. Denn Talos hatte eine Vision.
Mhm.
Und weil eigentlich ist die Flotte gerade auf dem Weg nach, ich glaube, Cypheri oder so heißt, mhm, der Planet, wo sie sich der Black Legion anschließen sollen, wo gerade Abaddon im Rahmen von irgendeinem schwarzen Kreuzzug so einen Gefängnisplaneten, mhm, leerräumen will und da irgendwie neue Kultisten und menschliche Soldaten
halt
so einsammeln will. Und dafür sind sie quasi eigentlich eingeplant, aber Talos hatte diese Vision, dass sie auf dieses Bruchstück müssen. Das ist so ein Asteroid, wo gerade ein Freihändler, ein Rogue Trader, versucht irgendwie, was war Adamantium, ne?
irgendein Material versucht er da irgendwie aus Geldgründen zu abzubauen.
Und das hat da auch wieder eine coole Perspektive, weil dieser Rogue Trader ist halt so ein schmieriger Typ, so. Mhm. Da wird irgendwie erzählt, so sein Schiff ist sein größter Stolz, der hat irgendwie super viel in die Aufrüstung investiert, aber eigentlich nur so ein bisschen zum Protzen. Es wird irgendwie so auf seinen Frauengeschmack irgendwie eingegangen.
Ja, so die dicke Betsy oder so.
Ja, so die will er nicht und es ist halt irgendwie so ein arroganter Typ, der aber auch so ein bisschen halt auf, ja, irgendwie so einem Posten irgendwo am Rande der Galaxis ist und da versucht halt irgendwie seine Kohle zu machen. Da sehen wir da noch das Ganze aus der Perspektive von Eurydike, die so aus so einem mittelmäßigen Navigatoren-Clan ist und halt irgendwie an diesen Freihändler verschallert wurde.
Und die was nicht unwichtig ist, auch so den Traum hegt und auch weiß, dass sie da nie hinkommen wird, irgendwann mal so ein bisschen fürs Imperium, Space Marine, Action,
ins Feld. Sie will ein Astartes-Schiff.
Sie will ein Astartes-Schiff navigieren, weiß aber, dass sie aufgrund ihrer Stellung da nie hinkommt. Ich glaube, das ist wichtig für die Charakterentwicklung, weil sie dann halt dort bei den Ausgrabungen von dem Material ist und sie guckt halt hoch und da schwebt halt irgendwie das Schiff von dem Rogue Trader rum und die sehen halt, dass sich ein Astartes-Schiff nähert und die funken das an und sagen, hey, wir haben hier eine Genehmigung, ist alles cool, bleibt chillig, weil sie halt von Weitem nicht raffen, dass das kein imperialer Astartes-Flug ist.
Ja, die werden dann auch ziemlich schnell wegrasiert. Also da sieht man auch nochmal so den Kontrast, was dann so ein Astartes-Schiff irgendwie im Kontext von einem normalen imperialen oder Rogue Trader Schiff ist. Also ich glaube, das wird so beschrieben, so die Raumschlacht geht irgendwie 47 Sekunden.
Das Ding ist nur
so lang, weil irgendwie das Astartes Schiff ein bisschen spielt mit dem Schiff so. Und das ist auch so eine geile Szene, weil Eurydike ist halt unten auf dem Asteroiden so mit den Servitoren und sie schaut dann nur nach oben und sieht halt, wie dieses Schiff von dem Rogue Trader weggeschossen wird.
Und dann ist es halt einfach so, weg und ist so, Scheiße, wir kommen hier nicht mehr weg.
Was mache ich jetzt?
Die guckt so hoch und ist so, wir sitzen halt jetzt hier fest. Und dann kommen die Nightlords runter und nehmen sie mit. Also sie packen die ein, weil die eine Navigatorin brauchen. Ja.
Und weil Talos sie in seiner Vision gesehen hat.
Genau.
Da ist auch nochmal so eine witzige Szene drin, wo sie sich so in der Deckung verschanzen und so ein Turret von einem Landungsschiff schießt auf die mit so einem diesem Lasergeschützturm oder sowas, wo auch nochmal so quasi Astartes in den Kontext gesetzt werden, wo sie dann so kurz in Deckung gehen, wenn auf sie geschossen wird und einer von denen ist so, ich erledige das, ich glaube es ist irgendwie Xal oder so und der schießt dann mit seinem Bolter halt diesen Turm ab und dann sagt Cyrion auch, ja, ein weiterer glorreicher Sieg für die erste Klaue.
Und dann ist ja auch ihre Perspektive, dass sie sich einen Knüppel nimmt oder so und den angreifen möchte, den Talos. Und dann wechselt so die Perspektive ins nächste Kapitel, wo Talos sie halt dann einfach nur greift, weil er sie halt schon gecheckt hat, dass sie dachte, sie hat jetzt irgendwie den Moment der Überraschung.
Ja.
Aber der hat schon lange gerafft, dass er auf sie so, okay, die springt jetzt gerade schreiend auf mich drauf und zack, wird sie entwaffnet und mitgenommen.
Und da kann man schon mal, glaube ich, auch vorwegnehmen, sie wird dann Octavia, die achte Dienerin von Talos.
Mhm.
Und das ist auch ein bisschen was Politisches auf dem Schiff, weil das so intern so ist, okay, Talos hat sich jetzt eine eigene Navigatorin gesichert, so, und Septimus ist eh schon ein sehr fähiger Diener, der auch einen Thunderhawk fliegen kann und sowas und bringt einfach nochmal eine tolle, interessante menschliche Perspektive rein, weil ich glaube, wir wollen dieses Mal nicht so ultra krank ins Detail gehen in jede Szene, deswegen kann man da, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen erzählen, sie interagiert da mit Septimus und Septimus sie wehrt sich natürlich erstmal dagegen, jetzt dem Verräter Marines zu dienen und Septimus sagt ihr so, ey,
da ist keine andere
was
Wahl.
Was ist denn die andere Wahl? Sonst wärst du da halt mit dem Freihändler versauert. Hier hast du jetzt wenigstens die Chance, irgendwie ein Astartes-Schlachtschiff zu steuern.
Wenn du zurückgehst, kannst du dem Imperium viel erzählen, die werden dich halt exekutieren, weil du warst halt auf einem Verräterschiff. Du hast keine andere Wahl.
Ja.
Das ist schwer für sie zu akzeptieren. Der Charakter ist, glaube ich, vorrangig in diesem Buch, einfach um uns glaubhaft nochmal das Schiff aus einer frischen Perspektive zu präsentieren, weil Septimus ihr dann halt viel erklärt, sie halt aus ihrer Gedankenwelt dann sagt, okay, es ist komplett dunkel auf dem Schiff, irgendwie alles ist so ungewöhnlich, es wird eine andere Sprache gesprochen, die sie nicht versteht. Ja. Der coolste Moment des Buches, das war für mich, als da bin ich wieder Auto gefahren, da hatte ich so einen Anflug von Gänsehaut, weil ich dann schon wieder, das war schon wieder so ein Sweet Spot von mir, die kommen dann irgendwann wo an und da kommt so eine Durchsage durch das Schiff, aber auf Nostradam heißt es die Sprache
der Neidlos? Nostraman oder so, ja.
Nostraman. Und sie versteht halt nichts und fragt dann halt den Septimus, ey, was haben die denn gerade gesagt? Und der Septimus übersetzt ihr das dann.
Ja.
Und das war irgendwie so sinngemäß so, hier Söhne unseres Vaters in Nacht gekleidet und sie ist so, ja, was heißt das? Und ja, die ziehen jetzt ihre Rüstung an und gehen da jetzt voll rein und ist die Söhne des Nighthaunters wurden halt in den Krieg gerufen.
Ja.
Dann war ich so, ah, cool. Das war so, okay, es war ein bisschen.
Ich glaube, das ist auch die Szene, cool. Wo er erklärt, dass so Nostraman eine sehr poetische Sprache ist und es sehr schwierig ist, das ins
Hochgotisch
zu übersetzen. Und dann das aber auch nochmal so in Kontext gesetzt wird mit so, naja, so Mörder und Verbrecher halten sich oft auch für sehr poetisch und deswegen hat sich das halt so entwickelt, weil das auch so ein bisschen so ein Coping-Mechanismus für diese Verbrechen auf Nostramo ist und so.
Ja, ja.
Genau. Aber ja, super, super spannender Charakter. Ja, cool. Und zeigt auch nochmal gut, dass jetzt auch die Situation im Imperium nicht so geil ist. Und der Unterschied dann meistens gar nicht so riesig ist, wenn du dann halt auf einem Verräterschiff bist, weil dann so, ich glaube, früher hat man sich das immer so vorgestellt, dass alles mit Dämonen bewachsen und keiner ist irgendwie bei gesundem Verstand, aber eigentlich ist es auch ein bisschen einfach ein Job so.
Und das fand ich so schön generell an dem Buch, weil in dieser ganzen Anfangssequenz kriegen wir natürlich die ganzen Charaktere des Buches irgendwie nach und nach vorgestellt und wir haben halt das Schiff, was nicht Dämonen durchzogen ist, sondern es ist dunkel, obwohl auch gesagt wird, naja, als normaler Mensch und wir müssen dann wieder in diesem Scaling denken. Das ist halt eine Stadt. Also ein Raumschiff ist bei 40k eine Stadt mit verschiedenen Schichten und das sind nicht die einzigen zwei Menschen, die da rumrennen. Und die sagen halt auch, es gibt halt auch Dinge auf diesem Raumschiff, in dieser Stadt, die machen Jagd auf Menschen. Und es wird so ein bisschen offen gelassen, sind das jetzt Monster, sind das Dämonen oder sind das halt einfach Astartes, die sich einen Spaß erlauben, dass er halt auch sagt, bleib mal bei mir. Geh mal nicht so weit weg. Es gibt da auch einen Marktplatz auf diesem
Raumschiff. Und Septimus hat auch so ein Abzeichen, was ihn quasi
eine beschützt. Eine Münze, die ihn beschützt. Und dass er halt sagt, okay, hier gibt's halt auch Spielregeln. Mhm. Aber du hast halt nicht dieses komplett verzerrte Chaos-Dämonenschiff. Das ist halt nicht der Fall. Und Ursas ist halt einer der wenigen Charaktere, die halt so wirklich chaotisch sind. Ja. Wo halt aber auch anhand dessen halt beschrieben wird, in seinem Trupp ist er halt aber auch so ein bisschen verpönt. Ja. Also irgendwann dreht er so am Rad, dass wenn die dann in der Landungskapsel auf dem Weg auf den Planeten sind, fängt er an so zu murmeln, so Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädelhund. Und die sind so, oh, hältst bitte einfach die Klappe. Ja. Also das fand ich so einen schönen Moment, dass diese Nightlords mit dem Chaos nichts zu tun haben wollen. Dann haben die halt einen im Trupp, der halt die ganze Zeit irgendwelche Gebete brabbelt. Und die sind halt so, ey, wenn du nicht deine Schnauze hältst, dann knocken wir dich halt aus, bis wir wieder landen. Weil dieses Gebrabbel von dir, das erträgt hier kein Mensch in diesem Trupp. Finde ich total klasse. Und wir lernen dann in dieser Anfangssequenz auch über Talos, dem halt schon so ein bisschen angedichtet wird, naja, vielleicht will er hier ein bisschen zu viel, vielleicht ist er zu ambitioniert, das, was du schon gesagt hast, mit dem, er hat jetzt eine Navigatorin, er hat einen geilen Diener, vielleicht will er hier sich auch so ein bisschen die Macht anreißen, weil die eigentliche Macht über das Schiff hat ja der
Erhabene.
Der Erhabene. Und der Erhabene ist praktisch mal der Captain der ersten Klaue gewesen. Oder
der Kompanie. Die Klaue sind ja die Trupps
genau.
Talos ist in der ersten Klaue.
Ich glaube, es sind 10 Klauen gewesen.
Ja,
genau.
Das ist quasi eine Space Marine Kompanie. Ich weiß gerade nicht, wie vielte jetzt bei den Nightlords, aber er war mal
Captain. Er war der Captain. Und es wird halt, der Erhabene wird halt auch beschrieben als Dämonenprinz.
Ja.
Er ist ein Dämonenprinz und da wird halt klar, dass die Nightlords, es gibt halt welche, die diesen Weg gehen und auch für unterschiedliche Götter. Also während Usa so Richtung Korn geht, ist der Erhabene ein Dämonenprinz des Tzeentch.
Aber was da auch interessant ist, er ist jetzt auch halt nicht so ein Dämonenprinz, wie man es jetzt vom Modell kennt, dass er da irgendwie sitzt mit Flügeln und einem riesigen Schwert, sondern er ist eher so mit dem Schiff irgendwie so halb verwachsen. Also er ist so, sein Ding sind ja die Raumschlachten und er ist ein wahnsinnig guter Kapitän. Und das ist eher so sein Dämonenprinz-Ding, dass er halt irgendwie deswegen, er ist ja auch der Erhabene, weil er so in diesem Kommandotrom als Dämonenprinz so irgendwie mit dem Schiff irgendwie so in Symbiose lebt.
Und er ist halt, er will sich natürlich seinen Captain- und Führerstatus nicht kaputt machen lassen, hat deswegen Talos genauestens im Blick. Und Talos sagt halt auf der anderen Seite, naja, der leckt halt die Stiefel von Abaddon, weil er da irgendwie seine Aufstiegschancen sieht. Und
er will Abaddon gefallen
und der Erhabene hat halt auch eine Terminator Nightlords Leibgarde, ich weiß nicht, die Atramenta, wo halt irgendwie klar ist, wenn die miteinander reden, haben die Atramenta schon so ihre Bolter im Anschlag, weil die sich denken, sobald ein Signal kommt, dann töten wir Talos halt einfach und Talos ist halt auf der anderen Seite hat er sein Squad, die halt aber auch irgendwie die Bolter im Anschlag haben.
Und die anderen der ersten Klaue dürfen noch gar nicht mit rein zum Erhabenen. Also die werden dann auch draußen aufgehalten von den Atramenta. Nur Talos darf rein.
Genau.
Weil der Erhabene trotzdem noch so eine Faszination für Talos hat. Also es ist jetzt nicht so, dass sie so total im Clinch sind, sondern für den Erhabenen sind die Visionen von Talos total wichtig. Weil ich meine, er ist auch ein Dämonenprinz des Tzeentch und das kennen wir ja auch aus den Black Legion Büchern, gerade für so Warp-affine Space Marines oder generell so Hexer sind ja Visionen was total Wichtiges und Spannendes.
Und das ist besonders, wird später nochmal herausgestellt, Talos Visionen haben nichts damit zu tun, dass er ein Psyker ist. Er ist nämlich kein Psyker, sondern es ist halt die Gabe seines Genvaters. Und deswegen hat das nochmal noch einen besonderen Stellenwert, weil der Warp da keinen Einfluss auf diese Visionen haben. Ja. Also die Visionen sind sehr klar und rein. Deswegen ist er irgendwie wichtig. Also der wird jetzt auch nicht beseitigt vom Erhabenen, weil der sich denkt, okay, bevor der aufsteigt, bringe ich ihn lieber um. Sondern das ist so ein sehr verzwicktes Machtspiel.
Ja.
Weil die nicht ohne können. Weil sonst würde man einfach sagen, ja, wieso bringt er ihn nicht einfach um? Ja, weil er ihn braucht. Und das finde ich super, super spannend.
Er ist wie so ein komischer, manipulativer Vater irgendwie so. Und er hofft, ihn so unter Kontrolle zu halten.
Und Talos hält aber vom Erhabenen nichts und er ist auch zurückhaltend, ihm das zu sagen, sagt ihm das, glaube ich, auch. Also es ist auch immer so, wie viel kann ich mir erlauben, bevor doch mein Kopf rollt, weil der Talos ganz klar sagt, du warst mal unser Captain. Und das hat ja auch eine gewisse Bedeutung für den Space Marine. Und du hast es aufgegeben für diese Macht und schau dich an. So, du bist halt,
du bist halt nicht mehr
du. Ja. Und einer seiner Squad-Leute, ich weiß nicht mehr wer, der hier so Gedanken wahrnehmen kann, wer ist denn das? Der war, glaube ich, ein bisschen psionisch angehaucht. Der konnte so Dinge wahrnehmen. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Es ist einer aus seinem Squad. Und der sagt zu Talos mehrfach im Laufe des Buches, sagt er so, der Erhabene, der Captain, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der ist nicht mehr da wirklich drin, der verliert den Kampf. Und da wird halt beschrieben, dass der Captain hat halt ein Bündnis mit einem Dämonen für den Dämonenprinzenstatus genommen. Und der Dämon hat halt immer mehr die Überhand und quält praktisch die Seele des Captains. Und da wird halt so ein bisschen aufgenommen, dass jemand, der von einem Dämon auf die Art und Weise besessen ist, keine gute Zeit hat, weil der Dämon früher oder später die Oberhand hat und den eigentlichen Wirt ins Verderben stürzt. Ja. Was mich ein bisschen an Fulgrim erinnert hat, weil das auch so ein bisschen das Thema ist, der Dämon hat das Sagen und Fulgrim ist halt in einem constant pain.
Ja.
Und das ist halt bei dem Erhabenen auch so, dass sie sagen, ey, der Erhabene ist eine Sache, um die müssen wir uns früher oder später kümmern, weil das ist nicht mehr der Captain. Der ist tot, mehr oder weniger.
Und die Visionen, die Talos da mitbringt, die sind aber auch nicht ganz unwichtig, denn er erzählt dem Erhabenen da, naja, die Black Legion, die nimmt uns so ein bisschen als Kanonenfutter. Also er hat sich in seiner Vision irgendwie alleine auf dem Planeten gesehen, da waren keine anderen Black Legion Marines und die kämpfen halt gegen irgendwelche Knights und Titanen vom Mechanicus.
Denen sie auch keine Angst einjagen können, wo ihre ganze Kampfdoktrine irgendwie
und kriegen da halt ordentlich auf den Sack. Und sieht dann noch, wie einer seiner Brüder stirbt aus dem Trupp, der von Usas umgebracht wird. Ja. Und Talos da einen neuen Handschuh bekommt, weil sein Handschuh aus der Rüstung kaputt ist. Mhm. Und da sieht er halt sich halt mit diesen Handschuh aufnehmen und so.
Was halt die prekäre Situation von Chaos Space Marines nochmal rausgestrichen hat. Das fand ich so cool. Also ich habe es dann noch streckenweise gehört beim roten Korsan malen und dachte mir, ja, das ist halt so dieses Piratenmäßige. Ja. Wir haben halt keine Versorgung mehr vom Imperium und deswegen ist es so, ja, mein Handschuh. Aber ich weiß ja, ich krieg einen neuen. Ja. Aber ich weiß auch, wieso ich einen neuen kriege. Also er hat dann auch so Gedanken, wo er sich denkt, ja gut, der muss halt erst mal sterben.
Der wird doch immer wieder im Buch beschrieben, dass Talos Rüstung so aus irgendwelchen Teilen besteht. Ja. So sein anderer Arm ist irgendwie von dem Imperial Fist, den er mal mitgenommen hat. Das Rückenmodul ist irgendwie neu gemacht.
Und ja. So. Und dass sie halt darauf angewiesen sind, weil sie halt keine anderen Wartungssysteme haben.
Genau. Und dann geht es auch schon in die erste Action-Sequenz rein. Denn die Nightlords erreichen dann das Kriegsgebiet der Black Legion und sollen ein imperiales Schiff entern. Und da werden sie mit so Landungskapseln in das Schiff reingeschossen vom Erhabenen, was irgendwie super gefährlich ist und wo auch die Trupps nicht so begeistert drüber sind, weil da nochmal rausgestellt wird, die ganzen Trupps in dieser Kompanie, die sind alle nicht mehr vollständig. Mhm. Also so die erste Klaue von Talos, die sind halt noch zu fünft. Da sind halt Xal, Usas, Mercutian und Siren drin. Aber es gibt auch Klauen, da sind halt irgendwie so 7 Marines drin. Dann gibt's welche, die sind nur noch zu dritt. Ja. Und regelmäßig werden die dann so aufgelöst und wieder zusammengelegt und so. Und deswegen ist es eigentlich total riskant, dass der Erhabene jetzt da die Landungskapseln so rausschießt, weil es auch einfach sein kann, dass die Kapsel nicht ankommt.
Ja, diese Ressourcenknappheit wird halt so gut in diesem Buch beschrieben. Auf so kurze Art und Weise merkst du einfach, denen geht's nicht gut. Das ist halt so ein Überlebenskampf.
Und das passiert auch bei der Interaktion, weil da gehen ja auch zwei Landungskapseln dann verloren, die es gar nicht ins Schiff reinschaffen, was dann später auch nochmal so ein bisschen den Konflikt anheizt, dass die Marines sagen, ey, nur weil du jetzt Abaddon gefallen willst, kannst du jetzt nicht einfach unsere Brüder hier reinopfern, weil wir sind nicht mehr so viele und wir haben gerade keine Möglichkeit, neue Space Marines zu erschaffen.
Und weil, in Abaddon ist es halt pups egal.
Ja, weil Talos war ja auch mal ein Apothekarius, was zwischendurch mal erwähnt wird, aber hat halt sein Gerät hier, um die Gensaat aufzusammeln, hat er lange schon verloren und so.
Ja,
und
ja. Und der hat halt auch, das ist halt auch so ein Punkt, der ihm vorgeworfen wird, dass sie sagen, ey, du warst noch nicht einmal ein Captain früher, sondern du warst halt immer ein Apothekarius und auf einmal spielst du dich hier auf und hast jetzt hier irgendwie die krassesten Diener. Ja. Und das wird ihm halt auch vorgehalten.
Ja. Und ich glaube, die Sequenz im Schiff, die ist jetzt gar nicht so ultra spannend, da können wir mal ganz schnell durchgehen. Die kämpfen halt gegen jede Menge Menschen. Das Coole daran ist aber nicht so ein Kultisten- oder Soldatenschnetzeln, sondern da wird sehr schnell so die Überlegenheit der Astartes gegen menschliche Gegner dargestellt. Und es ist auch fun geschrieben, also es macht Bock, die ganze Sequenz. Das ist auch dann witzig, weil das Schiff bricht dann so langsam auseinander und die schnetzeln sich halt einmal durch zu der Brücke, legen da alle um und müssen dann zurück zur Landungskapsel. Das Problem ist aber, dass dieser ganze Bereich, wo sie eigentlich durch müssen, der ist halt schon zerstört und liegt schon offen ins Weltall. Aber es ist auch die Zerstörungssequenz von dem Schiff irgendwie eingeleitet. Und dann, ich glaube, Usas ist es, nimmt dann einfach so einen Menschen am Kopf hoch und fragt ihn, wo es lang geht, der dann so vor Angst einfach stirbt und sich so in die Hose pisst und so.
Die coolste Szene fand ich war in der Brücke, auf der Brücke, wo, das ist das Einzige, was mir da hängen geblieben ist, da Talos tötet ja den Captain des Schiffes, der auf seinem Thron sitzt und irgendwie noch mit einem Energieschwert gegen ihn kämpfen möchte und ist dann so, ja, der Gott-Imperator, bla bla bla, und dann ersticht er ihn und sagt halt so, ich kannte deinen Gott, so, ich kannte den Imperator, der war kein Gott.
Ja.
Und damit stirbt er. Und da fand ich ganz spannend, dass die Gedanken von Talos sind so, da ist so ein Typ, der irgendwie mit Kabeln verwachsen ist, mit dem Schiff, der so ein riesiges Opfer bringt, aber auch irgendwie sinnlos. Und der philosophiert so ein bisschen über diesen Zustand des Menschen, der vor ihm ist und ist so, es ist auch echt abgefuckt, das Imperium. Also da kommt noch mal so ein bisschen dieses, ey, was die Menschen für das Imperium machen, einfach weird und irgendwie.
Talos Perspektive ist so entzaubert.
Ist ja, so, der ist so. Und jetzt glauben die auch noch, dass der Alde ein Gott ist. Und dann wird halt so ein bisschen klar, wieso er überzeugter Verräter ist, ja, in dieser kurzen Sequenz. Er tötet ihn halt und sagt einfach so, ey, kannst glauben, was du willst, ich weiß es, er ist halt kein Gott, ja, und macht sich halt vom Acker. Und das ist mir hängen geblieben, weil da hat man dann auch verstanden, okay, der ist halt überzeugter Verräter nicht, weil er an die Macht der Chaosgötter glaubt, sondern weil er einfach vom Imperium die Nase, ja, voll hat. Oder entzaubert, so, wie sagt man, desillusioniert ist, ja, vom Imperium. Ja. Das finde ich halt immer die, ja, viel, viel stärkere Perspektive. Deswegen, ja, spiele ich halt auch Rote Korsaren.
Ja. Dann, sie schaffen es dann gerade so zurück. Talos ist super sauer, konfrontiert den Erhabenen dann auch noch mal irgendwie kurz. Und er wird dann aber von einem Atramenta abgeholt, also einem der Terminator-Leibgarde, und kriegt mitgeteilt, ey, da ist jemand, der mit dir sprechen will. Und es ist nicht der Erhabene, sondern es ist Abaddon. Und Talos wird dann zu Abaddon gebracht. Also sie landen dann mit dem Thunderhawk, mit der ersten Klaue. Und Talos ist irgendwie total verwirrt, warum er jetzt dahin soll. Und Abaddon ruft ihn zu sich. Oh, was ist los?
Irgendwas. Alles gut, Verzeihung.
Was passiert?
Als hätte mich irgendwas angefasst. Sorry. Das war jetzt weird. Okay. Ist irgendwas?
Nee. Aber ist da irgendwas gekrabbelt oder so?
Nee, ja, es war wie so ein Schlag. Ja. Okay, Verzeihung, ja.
Aber dir geht's gut.
Mir geht's gut. Ja.
Genau. Und Abaddon will ihn so ein bisschen davon überzeugen, der Black Legion beizutreten, weil er halt an diese Visionen auch ran will, weil für ihn das auch halt ein großes Thema ist mit diesen Visionen, mit dieser Gabe, die er bekommen hat. Und da wird dann auch revealed, dass einer der ehemaligen Mitglieder der ersten Klaue der Black Legion beigetreten ist und jetzt ein Chaos-Hexer ist. Ruven heißt der.
Ja, genau. Ja. Und da wird halt auch nochmal gesagt, die ganzen Chaos-Hexer um ihn herum, die haben halt keine guten Informationen mehr.
Ja.
Der Vertrauen, und der sagt halt, ein Schlüsselpunkt meiner ganzen Kriege, die ich führe, ist halt gute Informationen und du kannst sie mir liefern.
Ja. Und Abaddon, also im Gespräch wird dann schnell klar, dass Talos da keinen Bock drauf hat, dass er auch gar nicht so Bock auf diese ganze Black Legion-Geschichte hat und die auch so ein bisschen als korrumpiert ansieht und er so ein bisschen eher sein eigenes Ding fährt und seinen eigenen Wertekompass hat in dem 41. Jahrtausend. Und Abaddon versucht ihn dann aber trotzdem zu manipulieren und schießt irgendwie mit der Klaue des Horus auf ihn. Und er kommt dann in so eine traumartige Sequenz. Also er stirbt irgendwie.
Aber ganz kurz vorher, das fand ich für die Gesamtlore ein spannender Punkt, weil er halt schon 2010, ist das Buch erschienen, etabliert war. Weil in der Fangemeinschaft, in der Hobbygemeinschaft, wird ja Abaddon immer so ein bisschen verlacht als so der zahnlose Tiger mit seinen ganzen Kreuzzügen und die bringen alles nicht. Also die bringen immer irgendwie nichts und Talos kommuniziert ihm das. Also Talos thematisiert das und sagt so, ich will nicht zu deiner Black Legion, du verkackst hier alle Kreuzzüge.
Ja.
So, ich will da nichts mit zu tun haben. Und das ist der Moment, wo Abaddon auch so ein bisschen stinkig wird und ihn so ein bisschen zur Brust nimmt und sagt so, du sitzt nicht in meinen, also glaubst du, wer du bist? Du sitzt nicht in meinen Kriegsräten. Wie kannst du bestimmen, was für mich Erfolg ist oder was nicht? Ja. Meine Kreuzzüge haben schon so ein höheres Ziel. Also er lässt so ein bisschen durchscheinen, dass jeder Kreuzzug, den er macht, auch wenn er irgendwie augenscheinlich zurückgeworfen wird, immer ein Ziel erfolgt und er halt so den Big Plan hat. Und weil, als Talos ihm dann halt irgendwie so das Verlierertum zuschiebt, sagt aber dann so, du hast überhaupt gar keine Ahnung vom Bigger Picture, was fällt dir ein, das zu erzählen? Weil wir hatten das mal bei der Dawn of Fire-Reihe, hast du ja auch gesagt, dass du glaubst, dass diese Kreuzzüge irgendwie ein höheres Ziel haben.
Ja.
Und da lässt er das halt durchschimmern, deswegen wollte ich es nochmal schnell einwerfen.
Ja.
Ja.
Genau, und er kommt dann aber in diese Traumsequenz, also er wird irgendwie tödlich verwundet und auch sein Trupp hört dann diese Schüsse und die sehen irgendwie, dass die Vitalsignale aus sind und die haben sich das schon so ein bisschen gedacht, dass es irgendwie vielleicht auch eine Falle ist, können aber nicht wirklich was tun, weil da halt die Justeran stehen und da auch tatsächlich Falcus Kibre dabei ist.
Ja,
das fand ich gut, den wir dann später in den Legion-Büchern nochmal kennenlernen und die werden dann mit einem anderen Transporter zurückgebracht. Und Septimus und Octavia sind aber noch auf dem Thunderhawk, mit dem sie gekommen sind und merken irgendwie, oh, da werden gerade irgendwie ein paar von den befreiten Gefangenen losgeschickt zu dem Transporter und irgendwie ist das alles eine komische Situation.
Ja.
Und Talos hat dann so eine Art Traumsequenz, wo ihm quasi die vier Chaosgötter Angebote machen, ihn zu korrumpieren. Außer Nörgel, der keinen Bock hat, der steht irgendwie so mit dem Rücken zu ihm und sagt direkt, ich weiß Bescheid, du hast eh keinen Bock auf mich, aber die anderen versuchen ihn dann so ein bisschen zu überzeugen.
Ist ein bisschen wie bei The Voice.
Ja, ein bisschen. Nur so umgekehrt quasi, ja.
Und ich fand das auch ein schönes Bild, was Aaron Dembski-Bowden da zeigt, weil in dieser Traumsequenz ist es so, dass Talos sich selber sieht, aber immer Car-Theme getwistet. Also er sieht aber als erstes seine Slaanesh-Form, die ihm halt zeigt, wie unfassbar berauschend so Schlachten sein können, wenn er sich Slaanesh hingibt. Und als nächstes sieht er, glaube ich, Tsinch.
Ja.
Der halt auch ihm sagt, ich kann dir jedes Geheimnis eröffnen und du kannst irgendwie der Herrscher der Geheimnisse werden. Ja. Und alles, was du wissen willst, so jedes einzelne Geheimnis der Galaxie, ich geb's dir. Ja, Nörgel, dann sieht er sich halt so halb verfault, der sich aber auch umdreht und sagt so, naja, ich werde dir gar kein Angebot machen, weil du willst ja sowieso nicht hin. Korn kann ich mich gar nicht mehr so in Sinn, wie was.
Ja, es ist auch eine ähnliche Szene, so, ja, so quasi, er ist halt wütend.
Er ist wütend und ja.
Aber es ist charmant gemacht und es wird auch parallel, haben wir so eine Szene von Abaddon und Rufen, die so darüber sprechen, wo Abaddon auch sagt so, ja, wahrscheinlich wird das ablehnen so, aber ich versuche es Stück für Stück ihn von der Black Legion zu überzeugen. Und bei dieser Traumsequenz sagt Slaanesh ihm aber auch noch, dass Cyrion aus seinem Trupp da so ein bisschen auch Bock hat und so unterbewusst auch so ein bisschen so in die Slaanesh-Richtung geht.
Hatte ich gar nicht mehr so krass in Erinnerung,
ja. Er sagt irgendwie so, mit hier deinem Bruder so kannst auch von meinen Gaben irgendwie schon gekostet und sieht sich da irgendwie, was auch irgendwie so zu seinem Charakter passt.
Ja.
Genau. Ich überlege gerade, irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Genau, weil Rufen dann auch beschreibt, dass er tatsächlich so Fragmente der Chaosgötter dahin beschworen hat. Also es ist nicht nur eine Illusion von einem Hexer, sondern es ist tatsächlich ein Teil des Bewusstseins der Chaosgötter da, die mit Talos kommunizieren.
Aber Talos bleibt strong, der sagt so, nee, hab ich keinen Bock drauf.
Und was aber auch noch ein interessanter Fakt ist, der in dem Abaddon-Gespräch erwähnt wird, dass die Night Lords so ein bisschen anführerlos sind, weil Conrad Curse ist tot. Die anderen Verräterlegionen, die haben so mehr oder weniger ihre Primarchen oder so Führungspersonen, also gerade die Wordbearers und Iron Warriors sind ja noch ziemlich intakt. Die Black Legion mit Abaddon ist quasi neu geboren. Die Emperor's Children, die scharen sich auch so ein bisschen im Fulgrim. Die World Eaters sind sowieso, für die ist sowieso Angron so ein Magnet, wo die dann immer halt irgendwie zur Conqueror wollen und so. Und die Alpha Legion machen irgendwie ihr eigenes Ding. Und die Night Lords sind so am fragmentiertesten und am verlorensten irgendwie. Weil denen so ein bisschen so eine Richtung fehlt. Ja. Und entwickeln sich irgendwie alle in andere Richtungen. Und das wird da auch schon mal aufgegriffen.
Stimmt, jetzt wo ich gerade so die ganzen Verräterlegionen durchgehe, stimmt das. Ja.
Und das ist so das Problem. Und Abaddon hofft, glaube ich, so ein bisschen darauf, dass Talos, dadurch, dass er diese Gabe vom Nighthaunter hat, aus der Black Legion heraus diese Rolle annehmen könnte, weil er ihm das ja auch irgendwie anbietet und sagt, willst du nicht der Anführer der Night Lords werden? Ja. Willst du die nicht lenken? So. Und Talos dann auch sagt, nee, das ist bloß eigentlich nicht mein Ding. So. Ja. Das will ich gar nicht. Das ist gar nicht meine Aspiration irgendwie.
Auch wenn es ihm unterstellt wird.
Ja. Genau, aber das ist auch so ein bisschen nochmal so eine extra Rolle, was auch, was so ein Mini-Foreshadowing Mini-Spoiler ist für das Ende der Buchreihe. Also da, das wurde leider bis heute nie geklärt, aber wenn wir
ich
da
muss
sind,
da noch, dann, ich bin komplett unbedarft. Ich habe keine, bitte auch keine Spoiler in die
deswegen,
Kommentare.
Deswegen führe ich es auch nicht aus, aber ich will
ich Teil
nur schon mal erwähnen,
drei noch,
dass gerade diese Info für das Ende der Bücher nochmal sehr wichtig ist.
Ja.
Weil das da nochmal aufgegriffen wird. Genau. Und Talos wacht dann aber wieder auf. Und währenddessen werden Septimus und Octavia halt von diesen Verbrechern angegriffen. Talos kommt zurück und sieht, die beiden haben gekämpft wie ein Löwe, hat aber nicht gereicht. Die leben aber noch. Und er rettet dann Octavia noch von diesen Verbrechern.
Ja.
Was auch nochmal eine coole Szene ist. Die ist auch ein bisschen edgy, weil er dann auch so
in die Dunkelheit, er ist halt Batman dann.
Und dann
ja.
ist er so, Jagdsicht aktivieren.
Ja, er ist halt Batman in dem Moment.
Dann schneidet es so weg.
Weil die er schleicht sich dann an und die Entführer sind dann so, oh Gott, wer kommt da aus der Dunkelheit? Und da ist es halt Talos. Ja, das stimmt schon. Das ist halt ein Batman-Moment 1:1. Ja.
Zurück auf dem Schiff wird dann noch ein Konzept eingeführt, was für später nochmal wichtig ist. Und zwar die Sternengeborene. Weil Septimus trifft sich da auf diesem Marktplatz mit ein paar anderen von der menschlichen Besatzung und nimmt Octavia mit und stellt die so ein bisschen vor und gibt so dem Ältesten irgendwie, gibt dem dieses Medaillon mit, also diese Münze, die er von den Nightlords bekommen hat, quasi als sein Schutzsymbol, um das der Sternengeborenen zu schenken, weil die Sternengeborene ist ein Kind, was auf dem Schiff geboren wurde, was ungewöhnlich ist, weil die ganzen menschlichen Sklaven alle wahrscheinlich durch Radioaktivität und irgendwie da auf dem Schiff und vielleicht auch Chaos-Einfluss alle nicht mehr fruchtbar sind eigentlich. Und es ist ein Wunder, dass ein Kind quasi da geboren werden konnte. Und die ist so ein bisschen so die spirituelle Leitfigur, so das Symbol der Hoffnung für die menschliche Besatzung. Und deswegen, weil sie den 10. Geburtstag feiert, bringt Septimus halt diese Münze als Geschenk mit. Die Nightlords, die erste Klaue, die wird dann auf den nächsten Planeten geschickt. Da können wir so ein bisschen drüber skippen.
Ja,
die kämpfen dann gegen den Warhound-Titan, weil eine andere Klaue von dem bedrängt wird. Ist eine coole Action-Szene, ist jetzt für die Besprechung aber nicht wahnsinnig relevant.
Da geht ein Rhino kaputt, den sie dann auch so ein bisschen betrauern.
Ja.
Weil es ist so, Mensch.
aber es wird auch nochmal da wird auch nochmal dieser War of Attrition irgendwie so in den Vordergrund gehoben, weil ein anderer Trupp wird dann fast ausgelöscht.
Ja.
Die werden dann so ein bisschen eingegliedert in die erste Klaue, so die letzten beiden, die übrig sind.
Der Rhino hat halt einen Namen. Also es ist halt einfach ein Transportfahrzeug, aber der hat halt einen Namen, der hat eine Story. Also es ist jetzt nicht ein Rhino vom Fließband. Das wird dann auch nochmal klar, dass die ihre Fahrzeuge beim Namen kennen und es dann schon schade ist, wenn der zerlatscht wird von einem Titan.
Ja.
Weil der fehlt dann halt einfach im Repertoire.
Ja. Talos konfrontiert dann den Exalted, also den Erhabenen, und sagt ihm nochmal so, ey, wir werden hier ausgeblutet für die Black Legion, das ist nicht unser Kampf eigentlich und du machst es nur, um Abaddon zu gefallen, wir haben jetzt schon wieder irgendwie Marines verloren.
Und wir kämpfen Material gegen Skitarii, die halt auch keine Angst empfinden, also was machen wir hier überhaupt auf diesem Kriegsgebiet?
Und um diese Diskussion zu beleben, schmiedet die erste Klaue dann den Plan, Malcharion aufzuwecken. Den Kriegsweisen, der so ein bisschen so, ich weiß gar nicht mehr, was seine Backstory ist, aber er ist halt so ein, noch aus der Heresy, halt so ein Dreadnought, der alles gesehen hat.
Der war so im engsten Kreis von hier, ich wollte schon wieder Donald Cruz, von Konrad Kurs, weil so im engsten Vertrautenkreis, der halt auch mit dabei ist, als der Primarch seinen Söhnen offenbart, ich werde sterben und ich werde nichts dagegen tun. Also er ist so im engsten Kreis und er wird halt der Kriegsweise genannt. Und du hast halt im Laufe des Buches immer, wenn ein Kapitel neu beginnt, gibt's halt so ein Zitat und dann hörst du halt so kontextlos halt, was so der Kriegsweise erzählt. Und dann am Ende wird halt revealed, dass der Kriegsweise in seinem Sarkophagus vom Dreadnought auf dem Schiff die ganze Zeit pennt.
Ja.
Und die wollen den aufwecken, um halt irgendwie eine Schnitte in dem Kampf zu haben, weil sie sonst halt nicht dagegen ankommen, weil die Blood Angels unterwegs sind.
Ja.
Und Talos halt das auch sieht, wir werden bald gegen Astartes kämpfen, das wird hier kein Spaß mehr und wir brauchen halt den Kriegsweisen.
Und er soll aber auch mit in der Diskussion den Erhabenen davon überzeugen, dass das Quatsch ist.
Genau, der Erhabene hat da überhaupt gar keinen Bock drauf. Und dann Talos Trupp entscheidet sich dann heimlich oder in so einer nicht abgesprochenen Aktion den Kriegsweisen zu beleben, weil der halt aufgeweckt werden muss durch die ganzen, salben den Maschinengeist, also da werden irgendwie Räucherkerzen gezündet und da wird er beweihräuchert und das ist so ein super langer Prozess, also es ist jetzt nicht so, dass du zu einem Dreadnought gehst, da anklopft und sagst, könntest du mal bitte für uns kämpfen, sondern das ist so ein riesiges Ritual und das wird durchgeführt durch einen Mechanikum. Jetzt ist es Dark aber richtig, Dark Mechanicum, Dude, der halt mit da die Wartung übernimmt. Und während er das macht, dieses Ritual, beschützt die erste Klaue oder passt die erste Klaue auf, weil die schon denken, na, der Erhabene wird das nicht einfach durchlaufen lassen. Ja. Der Erhabene will aber auch nichts auf sich zurückfallen sehen, deswegen schickt er halt einen speziellen aus seinem Trupp.
Pharal von den Atramenschen.
Genau, weil die halt wissen, Pharal, der, dem wird schnell mal gesagt, dass der die Kontrolle verliert und Blutbäder veranstaltet und dann könnte der Erhabene am Ende sagen, naja, da hatte ich nichts mit zu tun, der ist halt durchgeknallt und durchgedreht. Und dann kommt es zum Kampf und dann sieht man auch nochmal, was es heißt, wenn Terminator gegen normale Space Marines kämpft, dass das halt schon ein Ungleichgewicht ist, dass so ein Terminator halt einfach nicht einfach zerlegt werden kann. Und es endet damit, dass der Dreadnought, wo sie nicht sie wussten bis zum Schluss nicht, funktioniert das Ritual. Das wusste man nicht. Es wird auch immer wieder gesagt, ja, es kann sein, wir machen das Ritual und der bleibt halt pennen, weil der keinen Bock hat aufzustehen. Und dann gibt's diesen Moment, wo der den Terminator, ich glaube, mit einer Zwillingskanone einfach zersägt. Also wird beschrieben, wie so der Kopf explodiert und der irgendwie komplett zermatscht zerschossen wird. Und dass so eine Zwillingskanone halt auch irgendwie ganze Panzer zerlegen kann. Also der Terminator hatte da überhaupt gar keine Schnitte mehr. Und dann gucken alle auf den Dreadnought, sind überrascht, dass das Ritual funktioniert hat und sind so, du bist wach? Und er so, ich hab Bolterfeuer gehört. Und damit endet das Kapitel so, ja, okay, er hat halt die ganze Zeit gepennt und alle dachten, der wird halt höchstwahrscheinlich nicht aufstehen, aber er hat Bolterfeuer gehört und deswegen dachte er, er guckt mal nach, was los ist.
Ja.
Und hat halt einfach den Terminator zersägt. Das fand ich irgendwie charmant und witzig. Ja, der ist dann halt da. Ja.
Es gibt dann noch so eine Szene, wo Octavia und Septimus dann die Sternengeborene treffen. Mhm. Kann man aber jetzt auch nur einmal erwähnen. Und dann geht's eigentlich auch schon los mit der Action auf Cypher. Wo ich auch sagen muss, also so die Action-Sequenzen, die sind immer cool. Mhm. Aber es ist, also hast du da irgendwas, wo du speziell aber drauf eingehen willst? Ich fand's jetzt nicht so ultra spannend.
Ich finde das nicht so cool. Für mich war es irgendwie so eher egal. Ich musste sagen, dass diese Action-Sequenzen oft dann irgendwie in einem coolen Moment endeten. Also die Interaktion am Anfang fand ich irgendwie lame bis zu dem Moment, wo er mit dem Captain redet und sagt so, der Imperator ist kein Gott. Das fand ich irgendwie ein schöner Moment. Und auch dort ist es so, es ist immer so Beschreibung von Action, die aber in einem coolen Moment endet. Ja. Weil er hat ja, bevor wir ins Finale kommen, ich hoffe, ich springe nicht so weit vor, hat ja Talos, schwelgt er so in Reminiszenz von dem Moment, wo sein Primarch gestorben ist.
Ja.
Und da erzählt er halt so, dass der Nighthaunter hat halt seine Söhne gerufen, also seinen engsten Kreis. Und da war halt der Captain auch, also der Erhabene noch als Captain, der Malcharion.
Nee, der Malcharion ist ja der Dreadnought.
Malcharion, der Kriegsweise war am Start, der Erhabene, also noch nicht der Erhabene war, sondern nur ein Captain. Und dann hat halt der Nighthaunter halt den so praktisch auf den Weg gegeben, was sie machen sollen.
Ja.
Möchtest du das nochmal, ich glaube, du hast es vielleicht genauer auf dem Schirm.
Ich habe mir da jetzt auch nicht so viele Notizen zu gemacht, aber es ist einfach eine sehr stimmungsvolle Szene, die auch nochmal so einen schönen Heresy-Flashback hat und so ein Schicksal eines Primarchen irgendwie klärt. Ja. Ich glaube, das Coolste ist dann eigentlich, dass dann Talos halt mitbekommt, wie die Assassine den Nighthaunter tötet.
Und der Nighthaunter, glaube ich, auch sagt, mein Tod muss sein, der hat Bedeutung. Weil ich halt da einen Point prove mit und alle sind so, ey, mach das bitte nicht. Also seine Sünde sind da voll dagegen. Und er sagt halt, es ist wichtig, diesen Punkt zu machen dem Imperium gegenüber. Ja. Die wird meinen Kopf mitnehmen, lass sie gewähren.
Ja.
Und der Talos kriegt es mit, wie das passiert. Und er kann nicht dem letzten Befehl seines Primaten folgen, sondern er zückt halt seine Waffe und geht halt auf die Jagd nach der Assassinen, wo er dann auch über Funk halt zu hören bekommt, so, sag mal, Hacks, du hast doch gehört, was unser Vater gesagt hat, hör jetzt auf, der hinterher zu jagen.
Ja.
Und er fand das halt super verlogen, weil die ja dann irgendwann doch anfing, in dieses ganze Geschehen einzugreifen, aber nicht um den Vater zu rächen, sondern um die Reliquien, die sie schon untereinander aufgeteilt haben. Also es fing dann so an, so, dass die Söhne sich über das Erbe des Vaters hermachen wollten. Und das fand er ganz fürchterlich, der Talos, weil ihm ging es halt nicht ums Erbe, um die irgendwie die Reliquien, die er zurücklässt, sondern ihm ging es darum, seinen Vater zu rächen.
Ja.
Und dann beginnt so dieser Kampf gegen diese wie heißt sie?
Kalidus
Assassine, wo halt nochmal klar wird, wie krass diese imperialen Assassinen sind, weil die hatte überhaupt gar kein Problem damit, Astartes umzunieden. Also die ist halt blitzschnell, so Eldari schnell schnetzelt die halt Astartes kaputt, und auch der Talos kann nur unter, ja, er kann sie nur schwer besiegen. Ich glaube, er besiegt sie am Ende, indem er seine Speicheldrüse, seine Säuredrüse benutzt.
Säure
und ihr die Augen wegspuckt und dann Lärm macht, um sie zu verwirren. Ja. Weil sie kann halt auch blind kämpfen, und dann macht er halt Lärm und kriegt es am Ende hin, sie zu töten. Aber es ist ein Riesenprozess, was halt nochmal rausstreicht, dass diese Assassinen super, super stark sind.
Ja. Und genau, Talos hat dann auf Cypher eine Vision. Mhm. Ich habe es auch, während sie im Anflug sind oder so, ne? Also sie sind irgendwie im Thunderhawk, glaube ich.
Ich glaube, das ist sogar ein Problem, weil alle drumherum stehen und denken, ah, nee, nicht jetzt.
Ja.
Genau.
Und dann soll irgendwie die Schlacht losgehen, aber Talos hat die Vision, dass die Blood Angels bald da sind.
Und schneller kommen als gedacht.
Und dass sie eigentlich jetzt fliehen müssen, um zu überleben, weil sonst halt alle Night Lords auf dem Planeten ausgelöscht werden. Und sie setzen sich dann irgendwie mit dem Erhabenen in Kontakt, und dann gibt es so eine Rettungsaktion. Mhm. Was ich interessant fand, weil ich fand, der Erhabene war bis dahin so ein bisschen flach noch. Mhm. War so ein bisschen so, naja, ist halt irgendwie der Antagonist im Inneren.
Ja.
Und er koordiniert dann aber so die Rettungsaktion und entscheidet sich dann doch dagegen, halt nur für Abaddon jetzt seine ganze Kompanie sterben zu lassen, sondern mit dem Geschick seiner Fähigkeiten im Raumkampf bricht er dann irgendwie durch die Black Legion Flotte durch und sammelt die Night Lords auf dem Planeten ein und flieht mit denen aus der Schlacht und desertiert quasi aus dieser Black Legion Aktion.
Die Blood Angels schaffen aber noch eine Enteraktion.
Genau, die Blood Angels schaffen es dann halt während dieser Flucht trotzdem noch das Schiff zu entern. Und dann gibt's da noch so einen kleinen Boarding-Actions-Kampf.
Und da muss ich auch wieder sagen, ich fand die Action schon wieder irgendwie lame oder hat mich irgendwie nicht abgeholt bis zum Endmoment. Das war wieder so ein Ding, so lame, lame, lame. Ah, okay, das ist cool. Und zwar der Moment, als der Kriegsweise Malcharion als Dreadnought auf einen Blood Angels Dreadnought trifft. Und man muss dazu sagen, als der in diesem Ritual erweckt wird, der Kriegsweise, wird halt auch beschrieben, dass er 3 Space Marine Köpfe hat oder so Helme hat. Und einer davon ist halt ein Blood Angels Helm. Und es wird halt beschrieben, dass der Kriegsweise in der Horus Heresy einen Blood Angels im Duell besiegt hat, der darauf halt gestorben ist. Und dann stellt sich aber heraus, der Blood Angel wurde in den Dreadnought gesteckt. Ja. Und dann stehen die sich gegenüber und sind so,
also ich muss sagen, es ist so ein bisschen corny.
Ja,
also wenn ich es jetzt so, wenn ich es in einem Nicht-40K-Buch lesen würde, wäre ich so, ach come on, das ist doch jetzt Quatsch.
Ja.
Aber in 40K-Kontext hat es irgendwie so einen trashigen Charme.
Es hatte, für mich hatte es so einen trashigen Spider-Man-Meme-Moment von so, ah, du warst es, weil er dann auch so sagt, ich hab dich schon einmal besiegt, und dann gehen die halt aufeinander los und prügeln halt wie bekloppt aufeinander ein. Der Kampf ist schon wieder super egal, also es ist, muss ich sagen, die Kämpfe haben mich gar nicht abgeholt, und dann wird halt beschrieben, dass die halt beide dann draufgehen. Also der Blood Angels Dreadnought ist put.
Aber Malcharion nicht.
Ich glaube, der ist angeknackst.
Also angeknackst, der ist, aber der ist nicht tot.
Okay, weil ich war so wie, der lag dann halt so ein bisschen wie Schrott in der Gegend rum.
Ne, ich glaube, sie irgendwie endet es dann so, dass die beide halt stehen, da stehen. Aber Malcharion ist auf jeden Fall nicht tot. Ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht.
Dann, du hast gespoilert,
vielleicht
aber ich
glaube,
ein
bisschen durcheinander geworfen.
Ich
jetzt,
glaube, es wird halt beschrieben, dass, also, dass er so über der Leiche dann so ein bisschen so, ich hab's mir vorgestellt wie so ein trauriger Roboter, der halt irgendwie aus 5 Löchern qualmt und dann sich nicht mehr bewegen kann und da einfach so, ja,
vielleicht werfe ich da auch irgendwas durcheinander.
Kann ja sein.
Dann werden wir im nächsten Buch nochmal.
Auf jeden Fall, der Blood Angels Dreadnought ist durch, und ich glaube, die haben sich gegenseitig ziemlich zu Schrott verarbeitet.
Ja. Das große Ding ist aber, dass dieser Kampf ja auf dem Marktplatz stattfindet.
Ja.
Und dabei die Sterngeborene stirbt.
Mhm.
Und das dann halt nochmal so ein großer Moment ist, der nochmal die Konflikte auf dem Schiff anfeuert, weil die menschliche Besatzung damit so ein bisschen das Vertrauen in die Night Lords verliert. Weil es war so, die Situation war vorher schon nicht geil, aber es war wenigstens so, na, wenn du deinen Job gemacht hast, dann wurdest du so einigermaßen beschützt von den Gefahren des Schiffes. und vor Angreifern, die das Schiff irgendwie entern wollen. Jetzt war aber das Ding, jetzt ist halt diese spirituelle Figur gestorben. Jetzt
haben sie ihre Schutzfunktion nicht erfüllt.
Die Schuld wird den Night Lords quasi in die Schuhe geschoben.
Ja.
Und das ist dann nochmal ein großes Thema für die nächsten Entwicklungen auf dem Schiff. Und ja, das ist es dann eigentlich. Es gibt dann noch ein kleines Foreshadowing am Ende von einer Ultwe, ich glaube, eine Farsierin, wie heißt das auf Deutsch? Runenprophetin.
Runenprophetin, ja. Oder Seherin. Ich glaube, ja.
Wo sie durchblicken lässt, irgendwas mit Ultwe und den Nightlords, so die, wenn die Nightlords nicht vernichtet werden, dann könnten sie für Ultwes Untergang verantwortlich sein. Das wird auch schon mal so ein bisschen angeteasert. Mhm. Ja.
Und damit war dann auch durch. Ich wollte mich in den zweiten Teil dann direkt stürzen, bloß dann dachte ich mir, ich warte erstmal die Besprechung ab. Und dann kam irgendwie Hell's Reach und Orkboss dazwischen, was gar nicht schlimm ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Muss sagen, es war jetzt nicht. Also ich fand's für Nightlords super groß. Ich fand's total nice.
Ja.
Im Vergleich jetzt zu einem Claudius Horus fand ich, Claudius Horus hatte ein bisschen mehr Gewichtung. Ja. Hat sich wuchtiger angefühlt. Lag vielleicht auch daran, dass es da halt um die Entdeckung von Abaddon geht, um den Beginn der Black Legion. Da hat sich alles so ein bisschen. Das fühlte sich so ein bisschen an wie. Ich glaube, wenn ich mir Star Wars angucke, gibt's gute Filme, gibt's schlechte Filme. Und dann gab's ja in der aktuellsten Trilogie war es ja so, dass zwischen den Filmen immer so Nebenstories aufgemacht wurden. Und ich muss sagen, Rogue One, der Zwischenfilm zwischen 7 und 8 kam Rogue One. Und ich fand Rogue One einfach so als eigene Geschichte total nice. Hat mir total Spaß gemacht, das zu gucken. Und ich, vielleicht ist ein bisschen Äpfel- und Birnenvergleich, aber vom Gefühl her war, wenn Black Legion so gewichtig, so die Haupttrilogie oder das Hauptwerk ist, hat sich der Teil so wie so eine super nice, reingezoomte Charakterstudie von Talos, von diesen Night Lords, von so, hier gibt's nochmal was Specialiges und wir zoomen da rein. So hat sich's für mich angefühlt. Man muss aber auch
sagen, ich finde Soul Hunter fühlt sich ein bisschen auch an wie der Prolog jetzt zu der Nightlords.
Das ist ein guter Punkt. Das kann ich nicht sagen, weil ich 2 und 3 noch nicht gelesen habe.
Relativ schnell vorbei. Also es fühlt sich nicht so lang an, die Geschichte. Und da kommt aber noch mal einiges. Es ist natürlich, weil es auch von 2010 ist, halt einfach hat es nicht so viel Gewicht für die Lore, weil wir wissen, das ist die Zeit, wo die Lore auch sehr stagniert hat. Ich finde, muss aber eher sagen, ich finde Black Legion fühlt sich für mich mehr an wie Rogue One, weil es auch so so eine Geschichte ist von dieser Eye of Terror-Sache, die mal dann aufgeklärt wird, wie das eigentlich war. Weil das ja bei Rogue One auch so ein bisschen ist mit den Plänen.
Ich glaube, ich habe jetzt diesen Vergleich, der Vergleich war jetzt so sehr improvisiert und aus dem Nichts gezogen. Mir ist jetzt kein besserer Vergleich aufgekommen, weil ich habe ja 2 und 3 noch nicht gelesen. Aber wenn du, der die Trilogie kennt, sagt, das ist eher der Prolog, ein langer Prolog, dann finde ich, ist das der schönere Vergleich, weil ich sage, ja, jetzt wo du es mir sagst, fühlt sich das, ohne es abzuwerten, prologisch an, weil es halt nicht so eine Schwere hat, sondern eher du lernst den Charakter kennen, es ist alles so.
Ja.
Aber es ist toll. Also es ist toll und es macht halt irgendwie Nightlords. Da war ich dann wirklich so wieder nach dem Hirn, nehme ich vielleicht einen Trupp in meine roten Korsaren auf. Ja, weißt du, das war halt schon wieder so ein, das hatte schon wieder irgendwie, das war saftig. Das
hast
war ein
du noch cooles was, Buch. Irgendwas noch zu erzählen, weil ich pinkel mir gleich in die Hose.
Nee, ich glaube, wir können jetzt auch einen Deckel drauf machen. Wir ziehen auf jeden Fall 2 und 3 durch.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, ich werde in 2 gehen und ich glaube, für euch da draußen, ich werd über Hell's Reach reden wollen und da ist die Frage, ob ich dir das Buch einfach mal in einem Podcast vorstelle und dir sage, wieso das so sau cool ist. Oder mich mal selber hier hinsetze und darüber rede, weil ich jetzt das Gefühl habe, jetzt nochmal beim Lesen, beim wirklich, ich habe das Buch in der Hand, dass Hell's Reach fast mein Favoriten 40k-Buch ist. Ich weiß nicht wieso, ich muss das mal erkunden, aber
da probieren wir nochmal rum.
Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, schaut bei unserem Partner rein, vergesst nicht den Code Geilmann. Wir werden auf jeden Fall die Trilogie besprechen und bevor wir jetzt hier den Deckel komplett drauf machen.
Noch vielen Dank an unsere Steady-Supporter, und zwar unsere Captains und Veteranen. Und zwar David, Tobias, Watzenmeister, Nils, Vincent, William, David, Kevin,
Sascha, Alexander, Dennis, Reinhold und Peter. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Dankeschön.
Und damit bis zu Band 2. Tschüss.
Tschüssi.